Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, kann man noch sagen. Ne? Auch diejenigen, die von zu Hause zuschauen, auch unsere Missionare, Papua-Neuguinea, liebe Familie Gottschick, grüße euch von hier. Und ich verspreche nochmal, dass wir einen Termin finden zum Skypen, es hat ja jetzt nicht geklappt. Ja, wir haben ja vorhin bei der Andacht zum Abendmahl etwas von den äußeren Dingen gehört, dieser Welt, die auf uns einströmen, die uns beeinflussen, die uns vielleicht Angst machen. Ich möchte aber jetzt über etwas Inneres sprechen, das uns ebenfalls beeinflusst. Ich habe die Predigt überschrieben mit "Lass dein Herz doch erweichen". Ich möchte beginnen mit einem kurzen Bibelabschnitt aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 21 bis 23, die in aller Regel sehr bekannt sein werden. Ich lese nach der Schlachter 51 Übersetzung. Wenn nichts anderes mehr angesagt wird, ist das auch so. Dort lesen wir, da sagt der Jesus zu den Umstehenden: "Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter." Und da fragt man sich schon, die haben doch was gemacht. Was stimmte denn nicht mit denen? Die haben doch was gemacht. Er hat ja nicht gesagt, dass sie das nicht gemacht haben. Er sagte viel, viel Schlimmeres. Er sagte, er kannte sie nicht. Man kann vielleicht meinen, dass man zu dem Punkt gekommen ist, dort, also dass die Leute zu dem Punkt gekommen sind, dass sie etwas im Namen Gottes tun, etwas, was vornehmlich gut ist, Dämonen austreiben, Armen helfen, das Evangelium predigen und so weiter, aber nach eigenen Regeln und Vorstellungen womöglich. Und wo führt das hin, wenn ich so handle, wenn ich Zeit und Ort bestimme und Art? Ist das dann nicht ungehorsam, wenn ich selber bestimmen will, wie meine Nachfolge aussieht? In Titus Kapitel 1 lesen wir: "Sie geben Gott den Schein, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Sie sind abscheulich und ungehorsam und zu allem guten Werk untüchtig." Das ist nun die Musterdefinition von Scheinheiligkeit. So tun als ob. Aber warum tut man so als ob? Was ist die Motivation dazu? Was habe ich davon? Es mag verschiedene Gründe geben. Man will vielleicht andere täuschen. Man will vielleicht die Gemeinde täuschen, dass noch alles in Ordnung ist. Vielleicht arbeitet man ja auch in der Gemeinde und braucht diesen Job. Und da kommen wir gleich zu einem Arbeitgeber, dem man immer vorgespielt hat, man sei ein guter Christ. Und nun hat man Probleme. Aber man will ja weiter einen guten Ruf haben. Man will die Freunde nicht enttäuschen und auch die Familie nicht. Und vielleicht täuscht man auch sich selbst. Vielleicht hat man sich schon längst abgewandt, aber aus Gewohnheit geht man eben doch noch hin. Im Johannesevangelium sagt der Jesus zu den Pharisäern: "Ihr erforscht die Schriften." Das tun sie auch. Er beschreibt das nicht, im Gegenteil, er betont es: "Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet." Bibel lesen, ohne Gott wirken zu lassen, ohne den Geist wirken zu lassen, ist wohl nutzlos. Und wie lässt man Gott nicht wirken? Durch Unwillen. Das ist wie Jesus über Jerusalem klagt: "Ihr habt nicht gewollt." Das ist kein Naturgesetz. Man hat einfach nicht gewollt. Und wieder einmal, wie so oft in Predigten, geht es also, und wie ich schon eingangs sagte, um das Herz, die Herzenshaltung. Wie sieht es in deinem Herz aus? Die Bibel verdeutlicht, dass es eben nicht ausreicht, die Schriften zu kennen oder religiöse Handlungen zu vollziehen, zum Beispiel das Abendmahl, um zu Gott zu gehören und ewiges Leben zu haben. Es geht darum, Gottes Willen zu tun und eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Es geht darum, wie es in deinem Herzen aussieht. Ist es hart? Ist es weich? Lässt du zu, dass es weich wird, dass Gott es weich macht? Oder verschließt du es? Glaubst du vielleicht als Beispiel nur das, dass nur das sein kann, was du auch wirklich verstehst? Ich kenne solche Leute. Leute, die fromm sind, die einen frommen Anschein zumindest haben. Und ich will auch gar nicht sagen, dass sie gar nicht fromm sind. Aber Leute, die sagen, das können sie sich nicht vorstellen. Das habe ich in meinem Leben nicht erlebt, dass sowas passiert. Das kann nicht sein. Das ist nicht so. Oder sie versuchen, wissenschaftliche Erklärungen zu finden, zum Beispiel bei der Teilung des Schilfmeers. Dann denken sie, ja, da gab es vielleicht ein Erdbeben oder da gibt es irgendwelche Ursachen. Die freuen sich daran, dass es irgendwelche natürlichen Ursachen geben kann, als wenn ein allmächtiger Gott nicht einfach so eingreifen könnte. Aber sie wollen mit ihrem Verstand allein, und ihr Verstand ist wichtig, ne? Ich komme jetzt hier nicht in schwärmerische Gedanken, aber sie wollen mit ihrem Verstand, ihrem eigenen Verstand alleine die Dinge erklären. Und wenn sie nicht erklären können, sind sie eben nicht da. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief dazu, Kapitel 23, wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn die, weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Sind denn mal die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen? Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christum, göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Unsere Weisheit ist eben nicht letzter Schluss. Und wenn mein Herz so gestellt ist und ich es so halte, ich muss es verstehen, sonst kann es nicht sein, dann habe ich ein Problem. Was machst du, wenn einer mehr versteht als du? Das gibt's, ne? Könnte doch sein, dass jemand mehr versteht als ich. Schwer vorstellbar, was könnte sein. Dann habe ich ein Problem. Spätestens dann scheitert meine Theorie. In der Literaturwissenschaft gibt es den Ausdruck la pour la. Kunst um der Kunst willen. Also ich mache etwas, nicht damit es einen tiefen Zweck hat, sondern einfach nur, um eine bestimmte Kunstform zu erfüllen. Es hat keine konkrete feste Bedeutung, die man erschließen kann oder auch muss, sondern es ist dem Betrachter am Ende überlassen, was er daraus macht. Epoche, Form, Intention des Urhebers eines Kunstwerks, alles nebensächlich. Nur die Merkmale, die ich in diesem Moment herauslese, die mir etwas sagen, die mir etwas bedeuten, sind interessant. Einfach ein Gedicht schreiben, weil man Reime mag. Hat keine Bedeutung. Und dann muss ich sagen, was hat das mit dem Herzen zu tun? Einiges. Momentan gibt es auf der Plattform YouTube einen Trend, der heißt Reaction-Videos. Das heißt, man guckt Leuten zu, wie sie auf etwas reagieren, was sie gerade sehen oder hören. Das ist ein riesengroßes Ding. Und ja, ich weiß, wir müssen unseren Medienkonsum sehr beobachten und müssen darauf achten, womit wir unser Herz füllen. Völlig klar, darum geht's, es geht auch ums Herz. Aber es ist interessant, was da abläuft. Da gibt es gerade so Songs, die gerade hochkommen, ne, die so richtig von 0 auf 100, innerhalb eines Monats 100 Millionen Aufrufe und so weiter, Riesending. Vielleicht zum Ärgernis vieler. Und da kann man dann so sehen, wie sich, ich habe mir das mal angeguckt, weil die Reaktionen tatsächlich interessant sind. Und da sitzen Leute, Fachleute, die schauen sich die Videos an. Musikproduzenten, Sänger, Rapper, Toningenieure, Psychologen, Sprachwissenschaftler, alles Mögliche. Und die untersuchen und analysieren die Lieder, die Videos, die dann da so laufen. Und sie sagen die verschiedensten Dinge zu dem gleichen Ding. Und dann finden sie das Lied eben großartig oder das Video oder eben auch nicht. Und sie analysieren das Reimschema, A, B, A, B, B, A, A, B, wie auch immer die Reime eben gebaut sind. Die sprachlichen Bilder, der Stil, der benutzt wurde, die Technik beim Komponieren, die Überlegungen dabei, die Beleuchtung im Video, der Ton, der Wortreichtum des Textes, die Anspielungen, die darin vielleicht versteckt sind, Scherze oder Klagen, die politische Ausrichtung. Und dann gibt es Applaus oder eben auch nicht. Und dann gibt es den Kontrast. Dann gibt es eben auch Leute, die haben keine Ahnung davon. Die kennen diesen ganzen theoretischen Hintergrund nicht. Die haben sich damit auch nie auseinandergesetzt. Und die hören das ohne all das Wissen über Stilmittel oder kümmern sich eben nicht darum. Vielleicht haben sie das Wissen, aber setzen es beiseite. Komposition und Beleuchtung spielen nur eine Nebenrolle und sie hören die Worte, sie hören die Musik, die die Worte untermalt oder eben auch verstärkt. Musik hat ja eine psychologische Wirkung auf uns, das wissen wir hoffentlich alle, dass es eben nicht nur Konsum ist, sondern es macht was mit uns, wenn wir Musik hören. Und dann erleben sie die Gefühle, die ihnen da vermittelt werden, Ängste, Nöte, Sehnsüchte, Freude, und greifen sie eben auf. Und viele Menschen fühlen sich dann verstanden durch diesen einen Song, durch diese Musik, wie auch immer, durch diesen Künstler. Sie fühlen sich als Teil von etwas Größerem, weil auch viele andere so reagieren, die gucken nämlich auch dann diese Reaktionsvideos wieder. Und sie fühlen, weil sie denken, dass der Sänger ihnen aus der Seele spricht, dass er etwas auf den Punkt bringt, das schon längst einmal hätte gesagt werden müssen. Sie fühlen sich verstanden, angenommen und herausgefordert, etwas zu ändern. Diejenigen also, die ohne diese Analyse im Vordergrund das Lied anhören und einfach nur Party oder nicht eben einfach nur Party dazu machen, die es natürlich auch gibt, die werden von einem Lied oder können von einem Lied verändert werden. Und diejenigen, die nur klinisch einen Song, ein Gedicht, einen Film auseinandernehmen und seine Merkmale anschauen und das einzelne Teil für seine Perfektion bewundern, werden eben nicht verändert. Zwei Leute hören ein Lied. Für den einen wird die Welt ein bisschen heller, für den anderen, den vom Fach vielleicht, ist es vielleicht nur eine Stilübung. Wie ich schon sagte, mir ist bewusst, dass wir müssen auf unseren Medienkonsum Acht geben. Ich will auch nicht für Medienkonsum werben. Ich will sagen, es ist ein Unterschied, wie ich an etwas herangehe, was ich höre oder mache. Das Ganze funktioniert auch mit den Werken gläubiger Musik. Ihr kennt alle das Lied Amazing Grace. Wir singen es auf Deutsch öfter mal. Das ist ein Paradebeispiel für jemanden, der bei irgendwelchen Talentwettbewerben zeigen kann, wie gut er singen kann. Und wie gefühlvoll das gesungen wird. Und doch steckt da nicht unbedingt was dahinter. Und da wird nur geguckt. Na, stimmt die Tonhöhe? Ist das lebendig genug? Ist es lang genug, gezogen genug? Schmachtend genug? Was auch immer. Aber es geht nicht um den Inhalt. Ein anderes Beispiel ist ein Film, The Day After Tomorrow, mittlerweile schon sehr alter Film, da geht es um Klimakatastrophe und so weiter. Der Plot ist uninteressant. Hier geht es nur darum, dass ein Bibliothekar Bücher retten will vor dem Verbrennen, unter anderem eine Lutherbibel, so ein dickes Ding. Also der Erstdruck von Gutenberg. Dann wird gefragt, sind Sie gläubig, sind Sie religiös, warum wollen Sie die Bibel retten? Er sagt, nein, ich bin nicht gläubig, ich glaube nicht an Gott. Mir geht es darum, dass ich einen Kunstschatz in den Händen halte. Darum geht es. Er will einen Kunstschatz retten, der eine Bedeutung darüber hat, weil er so kunstfertig gemacht wurde, dass er der Erste seiner Art und daher leitet er den Wert ab. Der Inhalt ist uninteressant. Er missversteht die Bedeutung, die diesem Buch zukommt, das er da gerade mit seinem Leben versucht zu schützen. Er wird von dem Inhalt des Prachtbandes nicht verändert. Nur vom Äußeren, von dem scheinbaren Wert, den die Welt zumisst. Und wie viele Leute haben eine Bibel mit Goldschnitt? Ich habe übrigens eine Bibel mit Goldschnitt. Ne? Also das ist nicht per se verkehrt. Aber wie viele Leute haben eine Bibel mit Goldschnitt und mit tollen Bildern drin? Habe ich auch. Oder auch riesengroß, so eine Familienbibel. Ich habe mal geguckt, was kann man so bezahlen für eine Bibel? So, also jetzt nicht irgendwas, was uralt ist, sondern was man neu kaufen kann. Da gibt es die Vatikanbibel. Die wird folgendermaßen beworben. Bebildert mit Meisterwerken aus dem Vatikan, limitierte und nummerierte Prachtausgabe, lieferbar in 1 bis 4 Werktagen übrigens. Die Prachtausgabe mit dem Text der Einheitsübersetzung von 1980 in opulenter Ausstattung mit ziseliertem Goldschnitt und goldenen Beschlägen und Schließen zeigt über 200 Abbildungen berühmter Kunstschätze aus dem Vatikan. 1480 Euro. Könnt ihr bestellen. Ein anderer mag zufällig vielleicht oder scheinbar zufällig eine völlig zerlesene Kaffeebibel irgendwo finden, diese mit ganz dünnen Papier, mit diesem Paperback-Einband, die wir auch durchaus hier haben und mitgeben können, wenn jemand eine braucht. Und der findet die irgendwo und liest sie und bekehrt sich auf Knien. Dem geht es nicht um das Äußere, dem geht es nicht darum, wie viel Eindruck so ein Ding schinden kann, wenn man es da irgendwo in der Vitrine stehen hat. In seinem Herzen war was los. Und so, liebe Schwester, lieber Bruder, kann es hier auch ergehen, wenn du betest und wenn du geistliche Lieder mitsingst in der Gemeinde, Oder wenn du jetzt der Predigt zuhörst und ich nicht zwingend meine, überhaupt einer Predigt zuhörst. Du kannst mit Einfalt dabei sein. Das ist ja irgendwie eine Beleidigung heutzutage. Ne? Aber wir sollen ja einfältig sein, mit Einfalt zuhören, offen für Neues sein, also das aufnehmen wollen, demütig, der eigenen Schuld bewusst, mit Sehnsucht nach Gott, also mit gutem Willen dabei sein. Der Predigt zuhören, natürlich prüfen. Wir sind aufgefordert zu prüfen, auch was ich jetzt sage. Und durch sie womöglich verändert werden. Oder du kannst auf Stichworte achten, die kommen müssen nach deiner Meinung. Du kannst auf meine Eloquenz achten, meine Redegewandtheit. Du kannst da, ob ich lustige Elemente reinbringe, Ärzte-Elemente, immer so ein Spiel mit den Emotionen. Vielleicht vergleichst du mich mit einem beliebten Prediger. Du kannst darauf warten, dass ich dir zu nahe trete mit meinen Worten. Du kannst darauf warten, dass ich etwas Falsches lehre. Du kannst auf die Dauer der Predigt achten. Ich habe es mal in einer Gemeinde erlebt, da predigte der Prediger länger als üblich und erlaubt und da saßen Leute davon, haben dann so, also ich hatte jetzt hier keine Uhr, aber die hatten eine Armbanduhr und haben dann so gemacht. Reizend, nicht wahr? Richtige Einstellung zur Predigt, würde ich sagen. Oder auch nicht. Die Predigt kann für dich zu schwer und zu leicht sein. Du kannst Schwarzbrotforderer sein. Du kannst aber auch einfach nur Motivationssucher sein und gleichermaßen können beide Anstoß an der Predigt nehmen. Interessant, betrifft mich nicht persönlich. Du kannst also eine Predigt hören und das Gute behalten oder du kannst die Predigt abnehmen wie der Mann vom TÜV. War alles dabei, kann man so laufen lassen. Oder auch nicht. Und je nachdem, wie du das machst, das ist das Ergebnis davon, wie es in deinem Herzen aussieht. Ob du willst oder ob du nicht willst. So wie ich es geschildert habe, ist offensichtlich. Keiner würde sagen, oh ja, das wäre richtig so zu handeln, ne, auf die Uhr zeigen und so zum Beispiel, ne, oder einfach nur irgendwelche Checklisten abarbeiten. Würde jeder sagen, das ist nicht richtig, so gehen wir nicht mit der Predigt um, so gehen wir nicht mit Gottes Wort um, oder? Oder haben wir schon jemanden, der jetzt rausfällt? Nein, okay. Aber welche Erwartungen hast du an den Prediger? Also Vorsicht, ne? Wenn man sagt, ich mache das nicht. Welche Erwartungen habe ich an den Prediger oder an die Predigt? Und ich rede auch von mir. Ich kann mich gut erinnern an bestimmte Schemata, die ich im Kopf hatte, wo ich erwartet hatte, ja, wenn so lange das und das vorkommt, dann ist es in Ordnung. Davon habe ich versucht, mich zu trennen. Aber welche Erwartungen an den Prediger oder an die Predigt oder an den Gottesdienst oder an die Gemeinde habe ich eigentlich? Meinst du, dass das Abendmahl falsch eingenommen wird, weil es Traubensaft gibt? Die Ansichten gibt es. Oder weil ein bestimmter Ablauf in der Liturgie fehlt. Zum Beispiel, wenn die Einsetzungsworte nicht gelesen werden. Das machen wir mal machen wir es nicht. Meinst du, dass die Lieder ein Mindestalter haben müssen? Alles ab 1900 geht nicht mehr. Meinst du, dass eine Predigt immer bestimmte Inhalte oder Strukturen oder Längen haben muss, damit sie gut ist? Wenn dem so ist, könnte es sein, dass du in den einen oder anderen Fällen vielleicht doch zu den eher distanzierten Analytikern gehörst, von denen wir jetzt gehört haben. Und natürlich geht es auch andersrum, für den Prediger. Eine Predigt, wissen wir, soll aufgebaut sein, Einleitung, Hauptteil, Schluss, so wie ein Aufsatz. Soll das wirklich so sein? Aber so ist es ja meistens. Die Einleitung soll herausfordernd sein, die Leute sollen zuhören, sollen aufgerüttelt werden, aufmerksam werden für den Mittelteil. Das Thema der Predigt soll möglichst umfassend beleuchtet werden. Ein bestimmtes Ereignis soll erreicht werden, ein bestimmtes Ergebnis. Und am Ende sollen die Leute sich dann mitgenommen und aufgerüttelt fühlen, damit sie eine bestimmte Sache eben tun oder lassen. Und dieser Prediger kann sich eben davon leiten lassen, dass es um Form und Inhalt geht. Vielleicht kommt es ihm darauf an, witzig zu sein, Wortspiele zu bringen oder eben mitzureißen, Effekthascherei zu betreiben. Und wenn es nur auf diese Merkmale noch ankommt und nicht mehr auf das Wollen, auf das Herz, was ist das dann? Glaubt ihr, dass ein Ungläubiger eine Predigt schreiben und halten kann? Ja, das geht. Sogar Computerprogramme können das mittlerweile. Es nennt man künstliche Intelligenz, falls ihr davon noch nicht gehört habt. Ich hab mal so ein Programm benutzt und hab gesagt, schreibe mir eine Predigt über die Taufe. Super Predigt, also inhaltlich, ne? Vielleicht ein bisschen holprig an der einen oder anderen Stelle, aber super Predigt. Aber können wir sagen, dass dass wir von einer Herzenshaltung reden können? Doch eher nicht, eine Maschine. Und so geschieht es auch überall auf der Welt und nicht nur von Computern eben. Da gibt es Pfarrer und Pastor und Presbyter und Älteste, die nicht wiedergeboren sind, aber in der Gemeinde sind und die schreiben Predigten und halten sie auch. Und die sehen auch, wie die Gläubigen das Unrecht dieser Welt, auch das Unrecht in der Gemeinde und die Heuchelei, die Christen begehen. Und vielleicht geht es ihnen dann um dieses Unrecht in der Welt. Und sie nehmen sich zum Beispiel die Stelle von Nathan und David und die Predigt über das Unrecht dieser Welt, dass die Großen die Kleinen unterdrücken und dass sie ihnen Gewalt antun, dass sie sich nehmen, was sie wollen und dass sie am Ende doch König bleiben. Aber Gott wird völlig aus dem Spiel gelassen. Oder das Herz Davids. Und für manch einen ist die Bibel eben eher ein philosophisches Handbuch, nach dem man eben leben kann, eine Richtschnur fürs Leben, was ja nicht per se verkehrt ist, aber eben eine Empfehlung. Leb so und so und dann wirst du glücklich. Ich habe mal mit einem Theologen geredet, an einem Tresen, frag mich nicht, wie ich an den Tresen gekommen bin, aber ich war an diesem Tresen und habe mit dem Theologen geredet. Der war Hochschullehrer, der hat also Studenten über bestimmte Bibellehren eben unterrichtet, evangelisch. Und er sagte mir, die Bibel enthält für ihn viele gute Hinweise und Empfehlungen für sein Leben, wortwörtlich. Als ich ihn fragte, wie er das übereinbringen kann, die Bibel so zu sehen, aber die Bibel zu kennen und sich selber noch als Theologen darzustellen, dachte er, ja, es ist eben so, ist kein Problem. Ein Kollege von ihm beklagte sich, dass man die jungen Theologiestudenten, die eben hungrig und neu ins Seminar kommen, die müsste man erstmal entmystifizieren. Also die ganzen Märchen, die sie glauben von einem allmächtigen und liebenden Gott und so weiter, das muss man erstmal wegnehmen, damit sie die Wissenschaft in der Bibel begreifen. Diese Theologen begreifen die Theologie als Wissenschaft, als eine Kunstform, die nach bestimmten Regeln abläuft, aber ohne konkreten tiefen Sinn oder allenfalls philosophische Ansätze. Ja, die können Predigten schreiben, wie gesagt. Und vielleicht mag sogar der Inhalt stimmen, wobei ich da manchmal Zweifel habe, aber es ist fern von Gott. Denn ihr Herz ist fern von Gott. Und wenn dein Herz von Gott fern ist, lass das predigen. Gott hat im Alten Testament beklagt, dass der Gottesdienst und sein Wort nur zum Schein da sind. Im Jesaja-Buch, Kapitel 29, Vers 13, da sagt Gott, weil sich dieses Volk mit seinem Munde mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während doch ihr Herz ferne ist von mir und ihre Furcht vor mir nur angelernte Menschensatzung. Das geht anscheinend. Siehe, so will ich forthin mit diesem Volk wunderlich, ja sehr wunderlich und seltsam umgehen. Die Weisheit ihrer Weisen soll sich verirren und die Verstand ihrer Verständigen nicht zu finden sein. Also all dieses Wissen, die Weisheit und ist ja nicht per se verkehrt, aber es hat keinen Sinn und keinen Wert, wenn du dich nur zum Schein Gott nahen willst, nur damit andere dich sehen, wenn du nur deswegen laut betest, weil du glaubst, du seist jetzt dran. Wer so lebt, ist abtrünnig geworden. Wehe, wenn man es nicht bemerkt und schlimmer noch, wenn man nichts ändern will, wenn man es bemerkt. Wir finden überall in Jesaja diese Klage Gottes über das abtrünnige Volk, das mit dem Herzen nicht dabei ist. Nur noch dem Namen nach, nur noch der Form nach. Kapitel 1, ab Vers 1. Ich lese jetzt ein bisschen Jesaja, einfach mal zum Zuhören. Gesicht Jesajas, des Sohnes des Amos, dass er geschaut hat über Juda und Jerusalem in den Tagen Ossias, Jotams, Ahas, Hiskias, der Könige von Juda. Er sah die Könige kommen und gehen, hat natürlich auch ein entsprechendes Zeugnis von denen gesehen. Also, höret, ihr Himmel, nehmt zu Ohren, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und erhöht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochs kennt seinen Besitzer, ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel kennt ihn nicht, mein Volk unterscheidet nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem schuldbeladenen Geschlecht, Same der Übeltäter, Kinder des Verderbens, sie verlassen den Herrn, lästern den Heiligen Israels, weichen zurück. Was soll man euch da noch weiter schlagen, da ihr fortfahrt, abtrünnig zu sein? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist verderbt. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunde und Striemen und frische Beulen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen. Es ist verwüstet, wie von Fremden verheert. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr mit der Herrscher nicht einen Rest übrig gelassen, so wären wir bald wie Sodom und gleich wie Gomorra geworden. Der Herr tadelt diesen falschen Gottesdienst. Und hier, aber auch hier schwingt sogar noch Gnade mit. Er lässt was übrig. Er zerstört nicht vollends. Auch das, was der Herr hier tut und zulässt, ist Erziehung des Herzens, damit sich die Herzen doch zu Gott neigen mögen. Dann geht es weiter. Höret das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Jetzt nennt er sie Fürsten von Sodom. Er sagt, ihr seid wie sie. Ihr seid kein bisschen anders, kein bisschen besser. Nehmt zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Und das Volk ist auch kein Stück besser. Was soll mir die Menge eurer Opfer? Spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber. Blut der Fahren, Lämmer und Böcke begehre ich nicht. Wenn ihr kommt, um vor mein Angesicht zu erscheinen, wer fordert solches von euren Händen, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringet nicht mehr vergebliches Speiseopfer. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, Versammlungen halten, Frevel und Festgedränge mag ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich kann sie nicht mehr ertragen. Dieses Getue, dieses Geheuchel, dieses, oh, wir sind so religiös. Wenn ihr eure Hände ausbreitet, fühle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Und was ist jetzt daran falsch? Das Herz. Nach außen sieht alles gut aus. Gottesdienst, Gesang, Gebet, Zehnter. Aber man lügt sich und dem anderen in die Tasche. Die eigene Schuld ist nicht vor Augen und man schämt sich nicht davor, vor Gott zu sündigen. Das Herz ist falsch. Und Gott sagt dann, reinigt euch, geht es dann weiter im Jesaja. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Höret auf, übel zu tun. Lernet Gutes tun. Erforschet das Recht. Bestrafet den Gewalttätigen, schaffet den Weißlein Recht, führet die Sache der Witwe. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Purpur, sollen sie wie Wolle werden. Gott vergisst die Hoffnung nicht. Gott vergisst die Gnade nicht. Er spricht hart zu den Unwilligen, den unbußfertigen Herzen, zu denen, die lieber so tun wollen, als ob. Und er droht ihnen Gericht an. Aber er sagt auch, wenn ihr euch umkehrt, es ist noch nicht zu spät, wenn ihr euch umkehrt, dann werde ich reinen Tisch machen mit euch. Dann werden wir unsere Beziehung wiederherstellen und es wird so sein wie zuvor. Was sagt der Herr noch? Unter anderem, die Bibel ist voll davon, aber was sagt der Herr noch, wenn das Herz nicht dabei ist? Jeremia 6,20. Was soll mir der Weihrauch von Sabe und das köstliche Gewürzrohr aus fernem Lande? Eure Brandopfer missfallen mir und eure Schlachtopfer sind mir nicht angenehm. Sprüche 21, Vers 27. Das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel. Also Gottlose bringen dem Herrn ein Opfer, aus irgendwelchen Gründen. Zumal, wenn es mit Bosheit dargebracht wird. Und Amos 5,22, wenn ihr gleich eure Brandopfer und Speiseopfer darbringt, so habe ich kein Wohlgefallen daran. Euer Dankopfer von Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tu nur weg von mir das Geplärre deiner Lieder und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Gott warnt uns sehr, sehr eindringlich davor, dass wir nur der Form halber, damit andere, das ist ja nicht für Gott gedacht, sondern für andere gedacht, wenn ich so tue, als ob. Dass ich für andere den Gläubigen spiele. In meinem Herzen sieht es ganz anders aus. Auch wieder Jesaja Kapitel 58. Und da schreibt der Prophet durch Gott geleitet, rufe laut, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk sein Übertreten und im Hause Jakob seine Sünde. Sie suchen mich zwar Tag für Tag, und erheben Anspruch, meine Wege zu kennen, als ein Volk, das Gerechtigkeit übt, das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie verlangen von mir wohlverdiente Rechte, begehren die Nähe Gottes und sagen, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum demütigen wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht, an eurem Fasttag sucht ihr euer Vergnügen und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu hadern und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meinet ihr, dass mir ein solches Fasten gefalle, da der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf und sich in Sack und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn angenehmen Tag? Ist nicht das ein Fasten, wie ich es liebe, dass ihr ungerechte Fesseln öffnet, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Bedrängten freilasset und jegliches Joch wegreißet, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgten dein Haus führst, dass, wenn du deinen Nacken, einen Nackten siehst, ihn bekleidest und dich deinem Fleische nicht entziehst. Alsdann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Also, auch hier wieder, was bringt es, das ganze Klimbim, das ganze Getue, wenn du nicht das vom Herzen tust, wenn keiner hinsieht? Was bringt es dir? Die Sünden des Volkes trennen es von Gott. Da sagt er auch in Kapitel 59, ich bin gleich fertig mit Jesaja, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist nicht zu hart zum Hören, sondern eure Schulden sind zu Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden bedecken sein Angesicht vor euch, dass er euch nicht hört. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Unrecht, eure Lippen reden Lügen, eure Zungen dichtet die Verdrehung. Es liegt also an uns und nicht an Gott. Und ich sage jetzt, das sind jetzt sehr krasse Worte gewesen, ich weiß es. Wer hat schon Blut an den Händen? Ich hoffe, niemand. Aber wir müssen uns schon fragen, wenn Gottes Wort für alle Christen zu allen Zeiten gilt, was es uns jetzt sagt. Warum warnt Gott davor, dass wir mit dem Herzen nicht dabei sind? Wenn ein Israelit sein Schuldopfer gebracht hat, weil er gesündigt hatte, war es ja verordnet, ein Schuldopfer zu bringen. Aber das war das äußere Merkmal des Schuldopfers, des Eingeständnisses. Das Schuldopfer war wertlos. Und wenn es noch so ein teures Tier war, ein Mastkalb oder was auch immer, wenn nicht Reue über die Sünde da war, zuerst musste die Reue über die Sünde kommen, zuerst musste das Herz zurechtgebracht werden, bevor das Opfer gebracht werden konnte. Ansonsten war das Opfer nichts wert. Nach außen, ja okay, er hat ja Buße getan. Aber es war vor Gott nichts wert. Das Beispiel mit dem Lied, nochmal darauf zurückzukommen, was ich vorhin gesagt habe, soll zeigen, dass ich auf mehrere Arten dabei sein kann. Aber wir können auch jedes andere Beispiel nehmen. Beim Lied ist relativ klar. Aber ich kann bei der Predigt auf mehrere Arten dabei sein, beim Reden und beim Hören übrigens, beim Singen, beim Beten, beim Fasten, beim Helfen, bei der Seelsorge, bei der Nachfolge. Alles kommt aus dem Herzen, das Echte und das Falsche. Jetzt kommen wir zum Matthäus-Evangelium. Da werde ich ein paar Auszüge machen. Matthäus 15, Vers 1. Da kommen die Schriftgelehrten und sie sehen, wie die Jünger Jesu essen. Ja? Sie haben Hunger, sie stopfen das im Mund, was sie um sie kauen. Und sagen an der Tischmanier, naja gut. Aber sie fragen ihn, warum übertreten deine Jünger der Ältesten Aufsätze? Und da sagen sie so, sind sie schon so weit, dass sie sagen nicht Wort Gottes, sondern sie sagen, das ist ja was wir gebieten. Ne? Warum waschen sie ihre Hände nicht, wenn sie essen? Sie waren ihnen ja verboten nach den Regeln der Ältesten. Und Jesus antwortet ihnen, kontert, warum übertretet ihr Gottes Gebot um eure Aufsätze willen? Und dann klärt er ihnen, wenn es darum geht, wie man sich verhalten soll, dass sie das alles aufheben. Dann, wenn wir zu Vers 11 gehen, dann sagt er, was zum Mund eingeht, das verunreinigt den Menschen nicht. sondern was zum Mund ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Die Jünger nehmen Anstoß, sie sehen, dass die Priester sich umdrehen und weggehen nach diesem Wort. Und die Pharisäer, und dann sagen sie, weißt du auch, dass die Pharisäer sich ärgerten, als sie das Wort hörten? Mensch Jesus, denk doch mal an die guten Beziehungen zu denen, zur Welt. Wir wollen doch sie doch gewinnen. Da kann man sie auch nicht so vor den Kopf stoßen, oder? Dann geht es ein bisschen hin und her und Jesus antwortet in Vers 16, sagt, seid auch ihr unverständlich. Merkt ihr noch nicht, dass alles, was zum Munde eingeht, das geht in den Bauch, wird durch den natürlichen Gang ausgeworfen. Was aber zum Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falschzeugnis, Lästerung. Das sind Stücke, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen verunreinigt die Menschen nicht. Auch hier ging es wieder nur um die Form, um das Äußere. Das, was jeder sehen kann. Oh, der isst mit schmutzigen Händen. Ja, natürlich schicken wir unsere Hände, wenn sie schmutzige Hände haben, zum Waschen oder generell zum Waschen, bevor sie essen. Klar, hat ja auch was mit Hygiene zu tun. Aber das ist für das Äußere. Und natürlich kann ich sehr sittsam und sauber am Tisch sitzen und nicht kleckern und ganz meine Hände sind vielleicht manikürt, was sie nicht sind, aber sie könnten ja sein. Und ich esse ganz vornehm und nichts fällt runter und alles sieht wunderbar aus. Und in meinem Herzen ist es schwarz wie die Nacht. Und die mich ansehen, sagen, oh, das ist aber ein wohl situierter, gut erzogener Mensch, der sich zu benehmen weiß, der höflich ist. So jemanden wollen wir haben. Aber was hier drin ist, seht ihr nicht. Das tritt dann zutage, wenn keiner guckt. Und wenn ihr das sehen könnt, wenn ich jetzt von einem von euch, ich nehme jetzt mal ein Bild von einem Prediger, wenn ich von einem von euch eine DVD hätte, vom Inhalt eures Herzens, also jetzt nicht das Anatomische, sondern die Bilder, die Gedanken. Wenn ich die hier abspielen könnte an der Leinwand, dann würdet ihr laufen. Dann würdet ihr euch selber einen Spaten nehmen und euch selber das Grab schaufeln, weil ihr es nicht ertragen könnte, dass das offenbar wird, was ihr schon so gedacht habt. Oder getan. Aber mir ist es gedacht. Und bei mir ist es genauso. Es kommt darauf an, was hier ist. Was in meinem Herzen ist. Und nicht in dem Sinne wie Hollywood, dazu komme ich gleich noch, das sagt, sondern das, was hier drin ist, verunreinigt mich. Das sagt dafür, was ich sage. Oder es ist eben rein. Es ist rein, was ich sage. Und es macht mich angenehm oder unangenehm vor Gott. Ich kann nach außen wunderbar aussehen, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Sauber, belesen. Ich kann auch eine wandelnde Konkordanz sein. Ne? Wo steht denn? Ja, kein Problem. Sofort kommt die Bibelstelle, wie aus der Pistole geschossen. Und innerlich kann ich dennoch weniger rein sein als einer, der mit sich ringt und auch mal unterliegt. Ich will Sünde nicht kleinreden, aber dennoch, der auch mal unterliegt und der unter Tränen vor Gott sein Versagen bekennt und von aller Ungerechtigkeit gereinigt wird, weil Gott eben treu und gerecht ist. Aber wenn das unterbleibt, dann wirst du eben nicht gereinigt, dein Herz wird eben nicht gereinigt. Gott bleibt treu und gerecht, aber dein Part fehlt. Wir haben gesehen, dass es auf die Haltung deines Herzens, meines Herzens ankommt. Hast du ein demütiges, ein bußfertiges Herz? Erkennst du, wenn du deinem Nächsten Kummer und damit auch deinem Herrn Kummer gemacht hast? Beziehst du, was du hörst, auf dich? Prüfst du anhand der Bibel dich? Oder doch lieber nur deinen Bruder und deine Schwester? Ich bin mal so kühn und behaupte, wir alle haben noch mehr oder weniger verhärtete Herzen und schmutzige Stellen. Ja, das Herz. Folge deinem Herz ist ein großer Unsinn aus Hollywood. Könnt ihr fast jeden Film sehen, könnt ihr fast jedem Lied hören. Follow your heart, folge deinem Herzen. Das ist großer Unsinn. Wir wollen es lieber behüten, damit es uns nicht verunreinigen kann. Das Herz muss nachfolgen und nicht vorangehen. Der Herr Jesus geht voran. Und der Herr sagt dir heute, davon bin ich überzeugt, es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Komm doch, komm zu mir, sei nicht wie Jerusalem, das nicht gewollt hat, ob du willst oder nicht, ist deine Entscheidung. Du kannst wollen. Denn wenn der Herr uns dazu auffordert, dann ist es wohl möglich. Er wird uns nicht zu etwas Unmöglichen auffordern. Also komm und lass dein Herz von Gottes Wort und Gottes Liebe verändern. Lass deine Distanz doch fahren zu ihm. Sieh deinen Bruder und deine Schwester freundlich an und nicht überheblich, weil du mehr kannst oder mehr hast oder mehr weißt oder weil dir mancher Sturz einfach nur erspart blieb. Du musst nicht so bleiben, hart und kalt. Ihr zieht sich die Jacke an, wenn sie passt. Wenn du das Problem nicht hast, dann ist es gut. Aber wenn du leise Zweifel haben könntest, dann zieh sie dir bitte an. Du musst nicht so bleiben, hart oder kalt, hart und kalt. Und wenn du auch schon viele Veränderungen erfahren hast, weißt du, dass es doch auch Rückschritte geben kann. Aber der Herr sehnt sich nach dir. Warum sonst, sagt er, aber ich will nicht alles ausrotten. Ich will meine Hand ausgestreckt halten. Ich will dich wieder heilen und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Das gilt uns allen. Der Herr sehnt sich nach dir. Verstecke dich nicht wie Adam, wenn etwas schiefgegangen ist. Fliehe nicht im Unwillen über deinen dir gegebenen Weg wie Jona. Sei zur Not immer wieder wie der verlorene Sohn. Denn Gott wartet in der Ferne auf dich. Er sieht dich aus der Ferne. Und wenn du dich auf den Weg machst, weil du erkannt hast, hier ist was, das ist nicht gut, dann kommt er dir auch entgegen. Denn den ganzen Weg schaffst du alleine sowieso nicht. Er will dich. Er wollte dich zuerst. Und darum sollst du ihn auch wollen. Das ist einfach, denke ich, der Punkt. Haben wir gewollt? Wollen wir? Oder wollen wir nicht? Und wenn der Herr uns es vorwirft, dass wir nicht wollen oder dass andere nicht wollen, dann hatten sie eine Wahl, zu wollen oder nicht zu wollen. Und ich möchte mehr wollen. Und ich wünsche auch euch, dass es in euch mehr und größer wird, dass ihr wollt, dass ihr Gott wollt, dass ihr Jesus wollt, dass ihr ihm nachfolgen wollt. Und weniger dieses nach außen hin groß wird, diese Erwartungshaltung an den guten Christen, sondern dass das Inwendige, dieses Wollen nach Jesus, weil er mich zuerst gewollt hat, größer wird. Amen.